Ja, was mir auffällt, ist beim Buch von der Sprüche, das ich selber gelesen habe, dass es immer wieder so krasse Gegensätze gibt. Krasse Gegensätze zum Ohne heißt immer wieder, die, die ohne Gott leben, die gottlos auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Aufrechten, die, die mit Gott leben. Unter anderem heißt es, das Haus der Gottlosen wird abgerissen. Also hätte ich jetzt gerade gut ergeben, die Woche zum Fotografieren, gell? Das alte Pöstchen in Scham. Keine Ahnung, was dort für Leute gehäuset haben, also ich würde die gerne verurteilen, hat einfach gerade passt zum Vers, gell? Das Haus der Gottlosen wird abgerissen und dann hast du wieder im gleichen Vers, aber die Hütte der Aufrechten wird grünen. Also krasser Gegensatz, so ein Haus wird abgerissen und die Hütte der Aufrechten wird grünen. Und jemand, wo sich ganz bewusst entschieden hat, ohne Gott zu leben, der fragt auf einer Internetplattform, also gell, man kann dort alle möglichen Fragen stellen, gutefrage.net, hol dir deine Antwort. Er fragt auf der Internetplattform folgende Frage, er fragt, glaubt ihr wirklich an Gott, so wie es in der Bibel steht? Leute, mal ganz ehrlich, glaubt ihr wirklich an diese Gott- und Jesus-Geschichte und diesen ganzen Glaubenskram, an die Kirche, die euch einfach nur ausnimmt? Ich kann diese ganzen Gläubigen in der Art und Weise einfach nicht mehr ernst nehmen. Wie kann man denn wirklich so dämlich sein und in der heutigen Zeit noch an diesen Schwachsinn glauben? Nein, ich bin kein Moslem oder sonst was, Atheist, und zwar aus freien Stücken, ohne irgendeiner Gemeinde oder Sekte oder sonst was anzugehören. Interessiert mich einfach mal. Er stellt Fragen und sagt, hey, wie kann man nur so etwas Dummes glauben? Glauben ist für ihn einfach nur lächerlich. Wie kann man so dumm sein und so etwas glauben? Und die Woche, gell, hat der Bär erzählt von Religion und Kultur, gell, ihre Religion und Kulturlehrer. Er findet es auch lächerlich, gell, er findet es lächerlich, wie kann man nur an die Geschichte von der Arche Noah glauben. Und für die Prüfung muss Schüler 5 Gründe lernen, warum die Geschichte auf jeden Fall so eine Art Märchen ist, warum das gerne da können passieren. Und natürlich gibt es noch mehr Geschichten im Alten Testament, gell? Man sieht, oh ja, also das mit dem Jona und dem Walfisch und den 3 Männern im Feuerofen, also das ist ja alles ein bisschen komisch und lächerlich. Aber auch im Neuen Testament, gell, kann man auch nicht so recht trauen. So mitten im Zweiten Weltkrieg hat ein deutscher Theologe geschrieben, der Rudolf Bultmann, sieht, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Also ihr seht, ja, also die Geister- und Wunderwelt vom Neuen Testament, die passt nur zu uns. Wir sind heute modern. Früher, ja, die Menschen früher hatten keine Ahnung, die sind alle dumm gewesen. Und darum hat man denen da so Wundergeschichten können erzählen. Also das, man hat noch können erzählen, gell, dass Jesus auf dem Wasser gelaufen ist. Das haben die Leute früher geglaubt, aber heute sind wir viel schleuer. Wir haben schließlich schon elektrischen Strom, wir haben ein Radio, heute haben wir sogar noch ein Smartphone. Und anscheinend hat es aber auch schon früher Leute gegeben, die genau das Gleiche gesehen haben. Die haben es schon früher gesehen, hey, das ist absolut lächerlich. Das ist Unsinn, die Geschichte von der Bibel. Und wer möchte, darf gerne mit mir die Bibel in die Hand nehmen, auf der Seite 840 aufschlagen. Wir lesen im 1. Korintherbrief, den Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat, ab Vers 6 vom 2. Kapitel. 1. Korintherbrief, Kapitel 2, ab Vers 6. Korintherbrief, Kapitel 2, ab Vers 6, dort heißt es, Gottes Geist lässt uns Gottes Weisheit erkennen. Und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Denn sie hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer Herrscher, deren Macht schon bald vergeht. Nein, was wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Wir verkünden ein Geheimnis, den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Dieser Plan ist bisher verborgen gewesen. Keiner von den Machthabern dieser Welt hat etwas von dem Plan gewusst. Keiner von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, nicht kreuzigen lassen. Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemand, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre imstande, ihn zu belehren? Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Also der Paulus sieht da, ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt es ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Also der Paulus sieht, wer Gott persönliche Bezug zu Jesus hat, der hat auch den Heiligen Geist nicht. Und der kann vieles in der Bibel einfach auch nicht verstehen. Es ist für ihn nur Unsinn. Es ist einfach nur lächerlich. Er kann das nicht nachvollziehen. Ohne der Heilige Geist fehlt ihm das nötige Urteilsvermögen, sagt der Paulus. Und es ist so, wie wenn wir eine amharische Bibel anschauen. Mit dem können wir überhaupt nicht anfangen. Wir verstehen kein einziges Wort da. Wieso? Weil wir weder in Äthiopien noch in Eritrea auf die Welt gekommen sind. Wir kennen kein Amharisch, wir kennen kein einziges Zeichen. Es sieht uns gar nicht, aber schon überhaupt gar nicht. Also das ist ein Text aus 1. Mose, aber wir haben keine Chance. Man kommt nicht rein, man kann den Code nicht knacken, wenn man die Buchstaben nicht kennt, wenn man die Sprache nicht kennt. Man kann es auch nicht erahnen, gell? Wenn es noch unsere Buchstaben wären, könnten wir vielleicht noch ein bisschen etwas rausfinden, aber wir haben keine Chance. Wir kennen das Alphabet nicht, uns fehlt der Zugang. Und genauso muss ich das vorstellen mit Menschen, die Gottes Geist nicht haben. Wenn die in der Bibel lesen, Gott sind vielleicht genau gleich. Ihnen fehlt einfach der Zugang. Sie verstehen nicht, was es eigentlich soll. Für sie ist es alles nur Unsinn. Es ist nur lächerlich. Und darum ist es so nicht erstaunlich, wenn Leute sagen, hey, also, ich kann mit dem nichts anfangen. Ich finde es nur komisch, nur lächerlich. Wenn du keinen Zugang hast, dann ist es wirklich schwierig. Dann ist alles irgendwie, macht alles irgendwie keinen Sinn. Aber manchmal geht es genau gleich. Manchmal geht es genau gleich mit dem Glauben an Gott. Wenn es uns nämlich persönlich betrifft, dann finden wir es manchmal auch lächerlich. So ist so Abrahams Frau, der Sarah, gegangen. Sarah hat ja gehört, hey, mit 90 soll sie noch einen Sohn kriegen. Und sie hat es auch lächerlich gefunden. Lächerlich! Wieso? Hat ihr auch der Zugang gefehlt zu Gott? Hat sie nicht an Gott geglaubt? Ist sie Atheistin gewesen? Ich glaube, sie hat an Gott geglaubt, aber ihr Problem war, sie hat nicht auf Gottes unbegrenzte Möglichkeiten geschaut, sondern nur auf sich selber. Sie hat sich selber angeschaut und musste sagen, Entschuldigung, aber ich bin eine alte Frau, ich muss es ehrlich sagen, ich bin Nummer 20, ich bin eine alte Frau, da geht gar nichts mehr. Ich kann umschwanger werden, es ist unmöglich. Und genau das kann auch uns schnell passieren. Wir sagen nicht auf Gottes Möglichkeiten, sondern wir schauen uns selber an und denken, das ist unmöglich. Wir schauen auf unser Unvermögen, auf unsere Schwäche und schnell gehen wir auf, wir resignieren, haben das Gefühl, das geht nicht. Wir sind keine Atheisten, wir glauben an Gott, aber wir gehören manchmal zu den Alltagsatheisten. Mitten im Alltag fällt es manchmal schwer, einfach daran zu glauben, dass Gott ein Gott ist, der Wunder tun kann, der Situationen verändern kann. Und genau das Phänomen vom Alltagsatheisten wird in einem Buch sehr gut beschrieben. So sagt es aus. Der fromme Atheist, Buch von Craig Gröschel. Der Untertitel heißt: Du glaubst an Gott, aber lebst so, als ob alles von dir abhängt. Und er sieht, fromme Alltagsatheisten gibt es überall. Ich lese euch einen kurzen Abschnitt aus dem Vorwort vor. Wir denken, es trifft sehr gut auf den Punkt, was ein frommer Atheist ist. Er schreibt dann: Fromme Atheisten gibt es überall. Man findet sie in katholischen Gottesdiensten, bei den Baptisten, in Pfingstgemeinden oder unabhängigen Gemeinden, sogar unter den Zuhörern der Fernsehprediger. Sie gehen auf theologische Hochschulen, studieren an bekannten Universitäten, aber auch an allen anderen Instituten. Man findet sie in jeder Altersgruppe, Gesellschaftsschicht und in allen Berufssparten. Manche von ihnen lesen sogar jeden Tag in der Bibel. Fromme Atheisten sehen zwar ganz so aus wie Christen, aber ihr Leben gleicht dem von Atheisten. Noch vor dem Abflug fing Michelle eine Unterhaltung an. Fliegen machte sie etwas nervös und sie schien zu hoffen, dass der Flug durch eine angeregte Unterhaltung schneller vorübergehen würde. Nachdem sie mir von den Schwierigkeiten mit ihrem überzogenen Konto, ihren geschiedenen Eltern und ihrem Freund erzählt hatte, mit dem sie zusammenlebte, und der panischen Angst vor dem Heiraten hat, fragte sie mich, was ich so machte. Um einmal für etwas Abwechslung zu sorgen und nicht meine Standardantwort zu geben, ich bin Pastor, erklärte ich, dass ich verheiratet sei und 6 Kinder habe. 6 Kinder? Wissen Sie denn nicht, dass man etwas dagegen tun kann? Meinte sie scherzend. Nach ein bisschen Smalltalk fragte Michelle mich, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Da ich mich jetzt nicht mehr von der Antwort drücken konnte, antwortete ich: Nun, ehrlich gesagt, bin ich Pastor. Dieses Geständnis gab Michelle das Stichwort und sie ließ einen ganzen Schwall von christlichen Begriffen und Geschichten los. Mit einem gelegentlichen "Gott hat mir gesagt" und "Gott ist gut" erzählte sie sanft lächelnd, dass sie mit 15 Jahren in einem christlichen Jugendlager ihr Leben Jesus übergeben hatte. Nach einem ernsthaften Gebet konnte sie es kaum erwarten, wieder in die Schule zu gehen, um den anderen von Gott zu erzählen und ab jetzt sexuell enthaltsam und integer zu leben. Michelle hielt an ihrem neu gefundenen Glauben fest, rutschte aber wieder in ihr altes Leben zurück. Als säße sie im Beichtstuhl, schüttete sie mir ihr Herz aus und erzählte von den dunklen Seiten ihres Lebens. Sie sah beschämt zu Boden, als sie gestand, dass sie mit ihrem Freund Dinge machte, von denen sie wusste, dass sie falsch waren. Sie erzählte, dass sie ja in die Gemeinde gehen wollte, aber mit Studium und Job einfach zu viel um die Ohren hatte. Sie betete oft abends, meistens, dass ihr Freund auch Christ werden sollte. Wenn er endlich an Jesus glaubt, wird er mich vielleicht heiraten, meinte sie und wischte sich die Tränen ab. Schließlich schloss sie mit einem letzten Geständnis: Ich weiß, mein Leben sieht nicht gerade aus wie das Leben eines Christen, aber ich glaube wirklich an Gott. Willkommen bei den frommen Atheisten, die an Gott glauben, aber so leben, als gäbe es ihn nicht. Ich gebe es zwar ungern zu, aber ich entdecke diesen frommen Atheismus auch bei mir selbst. Man sollte vielleicht meinen, dass ein Pastor kein Problem mit Atheismus hat, aber das Gegenteil ist der Fall. Und leider erlebt man frommen Atheismus überall. Sehr spannendes Buch, also wer es gerne lesen möchte, es hat ganz spannende Kapitel. Ich lasse es einfach da auf der Kanzel liegen, wir dürfen es klauen, wieder bringen. Wirklich sehr interessant, 12 Kapitel. So Kapitel wie: Sie glauben an Gott, wissen aber nicht, ob er sie liebt. Sie glauben an Gott, aber nicht daran, dass ihre Gebete etwas bewirken. Sie glauben an Gott, meinen aber, er sei unfair. Sie glauben an Gott, wollen aber nicht vergeben. Sie glauben an Gott, aber nicht an die Möglichkeit zur Veränderung. Wirklich mega spannend, der fromme Atheist. Ich lasse es einfach da vorne liegen, falls es jemand interessiert, dürfen wir es gerne einfach mitnehmen. Ja, und was mich sehr ermutigt an der Abraham-Geschichte ist, dass Gott aber trotzdem zu seinem Ziel kommt. Trotz allem Alltagatheismus, trotz Fehler und Schwächen, er kommt zu seinem Ziel. Was er nämlich verheißen hat, das haltet er um. Nicht weil der Abraham und Sarah alles richtig gemacht hat, sondern weil er treu ist. In 1. Mose 21 lesen wir ihn von einer anderen Lache, dort heißt es: Der Herr dachte an Sarah und tat an ihr, was er angekündigt hatte. Sie wurde schwanger und gebar Abraham noch in seinem Alter einen Sohn. Es war genau zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Abraham nannte den Sohn, den Sarah ihm geboren hatte, Isaac. Als Isaac 8 Tage alt war, beschnitt er ihn genauso, wie Gott es angeordnet hatte. Abraham war bei Isaaks Geburt 100 Jahre alt. Sarah aber sagte: Gott hat dafür gesorgt, dass ich lachen kann. Alle, die davon hören, werden mit mir lachen. Noch nie hat Abraham es erlebt, dass ihm einer die Nachricht brachte, deine Frau Sarah stillt ein Kind. Aber jetzt in seinem Alter habe ich ihm noch einen Sohn geboren. Isaac wuchs und gedieh, als er von der Mutterbrust entwöhnt wurde, feierte Abraham mit seinen Leuten ein großes Fest. Also wenn es gleich aus dem Ungläubigen fast schon spottender Lachen von der Sarah ein Jahr früher, ist so ein ganz anderes Lachen geworden. Ein glückliches, fröhliches, staunendes Lachen. Gott hat es unmöglich möglich gemacht. Er hat ihnen tatsächlich in ihrem hohen Alter einen Sohn geschenkt. Erst wo eigentlich allen klar ist, dass das alte Paar wirklich zu alt ist, erst dann hat Gott eingegriffen. Und wir fragen uns so, ja, warum so spät, gell? Warum hätte Sarah nicht können früher schwanger werden? Und ich denke, Gott hat es ganz bewusst so gemacht. Ja, wenn Sarah früher schwanger geworden ist, vielleicht schon mit 40, hat man gesagt, ja, ist eine alte Mama, aber ja, 40 geht gerade noch so, gell? Ist noch biologisch möglich. Und sie hätten, wäre vielleicht stolz auf sich selber, denkt, ja, wow, hey, wir haben etwas Bestand gebracht, gell? In dem Alter noch ein Kind, das gerade noch so. Und jetzt, in dem Alter, aber ist allen wirklich sonnenklar gewesen, ja, das ist wirklich Gott. Das ist wirklich nur Gott, der eingegriffen hat, der ein riesengroßes Wunder tun hat. Und gestern ist immer interessant, gell, wenn man eine Predigt vorbereitet, wird man selber herausgefordert. Gell. Gestern habe ich für die Jungs noch ein Geschenk gesucht. Ich habe genau gewusst, ich habe es gekauft, ich habe es parat. Und ich denke, ich muss am Morgen nur einen Griff machen und dann habe ich das Geschenk, bam, da ist es. Aber ich habe einen Griff gemacht und habe ins Leere gegriffen und habe dann angefangen zu suchen. Ich dachte, ja, wo könnte ich es haben? Ich könnte es vielleicht im Büro haben, vielleicht bei den Mäuschen dort im Regal oder so. Gell? Gesucht überall, krampfhaft überlegt, wo ist es? Nie habe ich es gefunden. Es ist immer später geworden. Habe ich sogar noch meiner Frau angerufen und gesagt, du, ist das Geschenk vielleicht daheim geblieben? Vielleicht habe ich es auch daheim irgendwo eingelagert. Gell? Dort war es auch nicht. Und 2:05, gell? Die Jungs fangen um 2 an, 2:05 denke ich, Herr, aber das kann es ja nicht sein. Ich habe es extra gekauft und jetzt ist es nie. Also ich brauche jetzt einfach irgendwie, du musst etwas machen. Und dann habe ich gedacht, komm, ich gehe nochmal in unser Materiallager, ich schaue nochmal in dieser Kiste an. Und tatsächlich, in der Kiste, die ich vorher nicht angeschaut habe, dort ist es gelegen. Und ich denke, wow, 5 Minuten vorher kommt es nach vorne. Genau zur richtigen Zeit. Manchmal macht es Gott wirklich mega spannend. Man greift manchmal erst dann ein, wenn wir wirklich nur mehr weiter wissen. Wenn wir denken, wow, jetzt brauchen wir es wirklich, jetzt musst du wirklich eingreifen. Er greift dann ein, wenn wir vielleicht auch aufhören, Sachen noch selber zu erledigen wollen. Wenn wir selber nur mehr weiter wissen, wenn wir dann auch parat sind und sagen, hey Gott, jetzt brauche ich deine Hilfe. Und vielleicht bist du manchmal auch in einer verzwickten Lage. Du fragst dich ja, wo bleibt eigentlich Gott? Warum macht er nichts? Warum greift er nicht ein? Warum handelt er nicht? Kann er nicht oder will er nicht? Ich glaube, das sind noch Fragen, die Abraham und Sarah beschäftigt haben. So lange haben sie gewartet auf das Kind und sie denken, ja, warum ändert Gott nicht die Lage? Warum macht er nichts? Warum geht nichts vorwärts? Aber Gott hat genau gewusst, wenn die richtige Zeit ist. Er ist zu seinem Ziel gekommen. Was er nämlich versprochen hat, er hat ihnen versprochen, hey, ich schenke euch einen Sohn. Und was er versprochen hat, das haltet er auch. Darauf kann man sich hundertprozentig verlassen. Und auch dem, wenn wir es vielleicht gar nicht mehr erwarten, wenn wir denken, jetzt ist alles zu spät, jetzt ist es vorbei, es ist gelaufen für uns, wir werden nie älter werden. Genau dann ist er gekommen und hat dort noch eingegriffen. Und manchmal greift er anders, als wir das denken, manchmal handelt er ganz anders. Wenn wir vielleicht nicht so eine klare Verheißung haben, gell? Gott hat dem Abraham eine klare Verheißung gegeben, er gesagt, hey, ich werde dir einen Sohn schenken und so von deiner Frau. Aber manchmal ist die Verheißung nicht so ganz klar. Wissen wir nicht, ja, was ist eigentlich Verheißung? Um was geht es eigentlich? Manchmal überrascht uns auch Gott, dass er uns ganz anders beschenkt. Auf jeden Fall ist es Gott, der sagt, hey, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und ich möchte ihn zum Lachen bringen. Wir merken da, Gott ist nicht gegen Fröhlichkeit, ist nicht gegen Lachen, sondern Sarah selber sagt, hey, alle, die die Geschichte hören, werden über mich lachen, werden mit mir lachen, werden staunen, was Gott machen kann. Auch wenn du vielleicht zuerst noch ungläubig oder schon fast spottend gelacht hast, Gott kann dir auch ein ganz fröhliches, staunendes Lachen schenken. Für ihn ist nichts unmöglich. Wenn er einer 90-jährigen Seniorin ein Baby schenken kann, dann kann er auch in deinem Leben einfach grosse Wunder tun. Er kann alles möglich machen. Er ist ein Gott, der Wunder tut. Und ich möchte mit uns beten. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Danke, dass du aber auch souverän bist, dass wir dich nicht einfach ausrechnen können, sondern du bist ein Gott, der einen Plan hat und der genau zur richtigen Zeit das Richtige macht. Du siehst aber auch, wie wir im Alltag oft verzweifeln und das Gefühl haben, es geht nicht vorwärts. Hilf uns gerade dann, einfach dir zu vertrauen und auf dich zu schauen und auf unsere Möglichkeiten. Danke, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Amen. Ja, und wir schauen miteinander noch einen kleinen Videoclip, einfach zum Ausklingen. Es gibt ein tolles Lied, das heißt Wunderfinder, mit der Frage, bist du eigentlich für Wunder blind oder siehst du eigentlich die Wunder im Alltag? Ja, das Lied hinterher fragt, bist du für Wunder blind oder siehst du die Wunder im Alltag? Und ich wünsche euch Gottes Segen für die neue Woche und wir singen miteinander noch ein Lied mit einer Liveband, nicht nur ab Konserven, gell? Wir haben eine Liveband, wir singen miteinander das Lied, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne.